Camp David ist natürlich meint, dass ein Friedensabkommen mit Israel und das Sadat mit der Knesset und anderen vereinbart hat, das sind Momente, die natürlich auf Celluloid festgehalten sind und an die man sich erinnert. Wir möchten uns natürlich jetzt nicht nur mit der Biografie dieser drei Staatschefs befassen, die Sie mit dieser Trilogie abdecken. Könnten Sie vielleicht kurz erklären, wo Sadat herkam, warum er nach Nasser und nach seinem Tod 1970 die Macht übernommen hat, als Nasser an Herzversagen starb? Es war eigentlich recht ironisch. Sadat war die am unwahrscheinlichste Person, dass er Präsident werden würde. Er wurde vorher Vizepräsident, ein Jahr vorher, ein Jahr bevor Nasser starb. Und er war auf der Reise zu einem Gipfel in Casablanca und er wurde dann ernannt zum Vizepräsidenten. Und als Nasser starb, war er derjenige, der am wenigsten sichtbar gewesen war während der Revolution. Er war also jemand, der die rechte Hand von Nasser, die rechte Hand von Nasser, von der man gedacht hätte, dass er dann der Nachfolger werden würde. Aber direkt nach dem Tod, als das, was übrig geblieben war vom Revolutionsrat, versuchte, eine Entscheidung zu fassen, wer von ihnen der nächste Präsident werden sollte, und wobei dann Sadat sich um alles kümmern sollte, hat er letztendlich eine Palastrevolution gemacht und hat dann die Hierarchie von Nasser ins Gefängnis geworfen. Derjenige, den Sie hier sehen, Mohamed Faye, war einer von ihnen. Und das ist recht interessant, denn das Gleiche gilt auch für Mubarak. Mubarak war der Vizepräsident lange, lange Zeit, aber niemand hat erwartet, dass er wirklich einmal Präsident werden würde. Der Verteidigungsminister damals war General Abu-Ghazal, der extrem mächtig war. In vielerlei Hinsicht war derjenige, der dann der Staatschef Ägypten wurde, eigentlich seit Nasser, war eigentlich nicht derjenige, von dem man es erwartet hätte. Etwas, was ich eben schon mal sagte, soll ich jetzt noch weitermachen oder wollen wir jetzt erstmal die Gelegenheit für Fragen geben? Da wir dann ja jetzt noch mit Sadat abschließen wollen, könnten Sie vielleicht noch etwas dazu sagen, was mit dieser Infrastruktur des Islamismus geschehen ist, die Sadat aufgebaut hat und dann letztendlich auch Opfer wurde? Wenn man einmal verfolgt, wann die Dinge geschehen sind, ist es wichtig, in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, vor der iranischen Revolution. Der Islamismus als solches wurde nicht als Bedrohung wahrgenommen. Es wurde noch nicht einmal, man dachte, das ist vielleicht eine soziale Bewegung, eine Bewegung, die eine große Unterstützung seitens der Bevölkerung in der Gesellschaft hat. Und als Sadat dies als seine Machtbasis ausgewählt hat, habe ich, glaube ich, nicht erwartet, dass er die Kontrolle verlieren würde. Denn es war 72, 73. Aber dann geschahen zwei Dinge, die die Situation komplett verändert haben. Und das spüren wir heute immer noch. Das war erstmal die Veränderung im Iran und die Invasion Afghanistans. Und diese Invasion Afghanistans, die damit hat sich der gesamte Diskurs, die Atheisten zu bekämpfen, die sowjetischen Invasoren zu bekämpfen, wurden dann unter diesen Titel gestellt, dass der Islam gegen die sowjetischen Invasoren kämpft. Das habe ich in der ersten Sektion begonnen, die Radikalisierung der Muslimbruderschaft. Und ich wollte das Teilen unterscheiden von der militanten Zeit, von der normalen, traditionellen Bruderschaft. Und dieser Flügel des radikalen Islams gab es schon seit den 60er Jahren in der Gesellschaft, aber sie waren nicht weiter sichtbar. Und durch die Unterstützung der Mujahideen war das eine nationale Sicherheitsfrage, nicht nur für Ägypten, sondern auch für die Amerikaner. Das war die Fahne, die geschwenkt wurde. Es war PC, den Mujahideen zu helfen. Und damit hat man den Deckel aufgemacht für diese radikale Bewegung. Nur um das nochmal genau zu verstehen, was damals für einen Widerspruch bestand. Er musste wissen, dass er keine Unterstützung durch die Basis der Bruderschaft bekommen könnte, vor allen Dingen wegen seitens des radikalen Teils, wegen seiner Israel-Politik. Zwei Dinge. Erstens, Sadat hatte ein Biber, also er hatte hier die Gebetsmarke und er hat sich radikal unterschieden von Nasser, der ganz säkular war. Er war sehr religiös und hat sogar den Satz eines gläubigen Präsidenten geschaffen. Und hinsichtlich noch die Unterstützung für Israel zu bekommen und die Israel-Politik zu bekommen, ironisch, als Sadat nach Jerusalem gefahren ist und die gesamte Nation unter Waffen war, weil er in der Aqsa-Moschee, die noch besetzt war, gebetet hat. Und war ein großes No-No. Und die einzige Stimme, die man nicht gehört hat, war die der Bruderschaft. Sie haben nicht sich dazu positioniert, öffentlich. Also die politische Allianz hat sie dazu veranlasst, nichts dazu zu sagen, sich nicht zu äußern. Gibt es Fragen? Wenn Sie noch mal einen Schritt zurückgehen könnten und über etwas zur Rolle der Vereinigten Staaten sagen können. Die Vereinbarung von Dayton mit Israel, können Sie das ein wenig in Kontext stellen? Die Vereinigten Staaten und andere Kräfte spielten ja eine wichtige Rolle in dieser Geschichte. Wie sehen Sie das und wie wird das in den Filmen, in den einzelnen Episoden dargestellt? Ich habe eine ganz persönliche Entscheidung getroffen, mich mit der ägyptischen Geschichte zu befassen, indem ich durch ein ägyptisches Prisma schaue, nicht ein amerikanisches Prisma. Es wird unvermeidlich während der Regentschaft Mubaraks, die Sie gleich sehen werden, dort gibt es einen Teil über die Amerikaner, aber während der Sadat-Periode, um anders auf Ihre Frage zu antworten, Sadat wollte eine Allianz mit den Amerikanern. Das war deutlich. Sadat war sehr klug und er sah, dass das kommen würde. Er sah, dass die Sowjetunion kollabieren würde. Lange vor allen anderen hat er das gesehen. Und er war deswegen fest entschlossen, eine Allianz mit Amerika zu formen, denn er glaubte, dass die Entwicklung Ägyptens und damit Ägypten ein mächtiger Staat werden muss, mussten sie ein Mitglied der richtigen Allianz sein. Und dieser Wandel hin zum Kapitalismus ohne eine wirkliche kapitalistische Infrastruktur zu haben, so wie Nasser die Infrastruktur für den Sozialismus gelegt hat. Er hat Fabriken gebaut, es wurde viel Infrastruktur aufgebaut. Unter Sadat an einem schönen Morgen haben sich die Gesetze schlichtweg verändert und es gab ja eine Überschwemmung und die Bevölkerung konnte einfach damit nicht klarkommen. Man hatte diese enorme Lücke zwischen den Armen und den Reichen, den großen Unterschied zwischen den Armen und den Reichen. Und jedes Jahr wurde dieser Unterschied größer. Die Amerikaner, ihre Versprechen, das habe ich auch entdeckt in diesem Rahmen. Es ist interessant, wie lange man etwas denkt, bis man etwas auf dem Papier geschrieben sieht, das das Gegenteil sagt. Ich dachte, dass die Hilfe Amerikas an den Friedensvertrag gebunden war. Es gibt aber überhaupt keine solche Verbindung. Der Friedensvertrag war die eine Sache, die gesamten Diskussionen über die Hilfeleistungen und die Wirkung der Hilfe, denn das war die wichtigste Auswirkung, die Amerika in Ägypten hatte, kam erst einige Monate später mit dem Weißpapier, das mit der Armee verhandelt wurde. Es wurde nicht mit Sadat verhandelt. Also dieser gesamte Mechanismus der Hilfsleistungen kam durch die Armee, nicht durch Sadat selbst. Könnten Sie vielleicht noch mal etwas über die Natur dieser Hilfe sagen? Es gibt hier zwei Hilfsformen. Das ist wirklich kompliziert, aber ich versuche es zu vereinfachen. Es gibt wirtschaftliche Hilfe und militärische Hilfe. Und Ägypten ist der zweitgrößte Empfänger der amerikanischen Hilfe, militärischer Hilfe nach Israel. 3,1 Milliarden insgesamt ist so hoch, 3,1 Milliarden ist die Hilfe und von denen sind 200 Millionen Wirtschaftshilfe. Die 200 Millionen gehen an zivile Institutionen und der Rest geht an die Armee. Nur sehr wenig wird wirklich bar ausgezahlt. 80-90% wird dieses Geld ausgegeben für Waffen. Das Geld geht eigentlich nie aus den USA heraus. Ich glaube, zeitlich müssen wir jetzt mit Mubarak weitermachen. Vielleicht können Sie noch mal kurz den Bogen spannen. Diese Vision und die Entwicklung, die Vision für das Land Nassers war klar Sozialismus und die Infrastruktur. Das Entwicklungsland auf der Grundlage des Sozialismus. Und für Sadat war das ganz eindeutig Kapitalismus. Und etwas, was ich noch kurz sagen muss, was Sadat wollte, war ein Dreieck. Ägyptische Arbeit, arabisches Geld und amerikanische Technologie. Dieses Dreieck zusammen, glaubte er, würde zum Wohlstand Ägyptens führen. Das war seine kapitalistische Vision. Als ich zu Mubarak kam, hatte ich ein Problem mit seiner Vision. Ich habe wieder versucht herauszufinden, was seine Vision war, aber es wäre lächerlich zu sagen, dass er keine Vision hatte, denn er hatte eine. Und seine Vision fußte auf Stabilität. Stabilität, das war sein Schlüsselbegriff. So wie Mubarak an die Macht kam, unter Bischofs und kam an die Macht, als derjenige, der neben ihm saß, erschossen wurde. Er hat also seine Idee dessen, was in Ägypten passieren sollte, hat er runter skaliert, hat er verkleinert. Und er dachte, Stabilität war das Schlüsselwort. Keine großen Gesten. Und in diesem Prozess, in seine ersten 10 Jahre, ging es nur darum. Und in diesen ersten 10 Jahren hat er Ägypten wirklich demokratisiert. Was ich gemacht habe, war, dass ich diese Episode wieder in 3 Teile unterteilt habe. Und der erste Teil, und hier gehe ich aus von dieser Idee der Allianz zwischen Macht und Geld von Sadat, denn da diese Stabilitätspolitik verankert war in dieser Allianz, also erste Teil geht um die neue Elite und der zweite Teil ist nach dem Golfkrieg und befasst sich mit der Angst vor dem Terrorismus und wie Sicherheit in einer anderen Form den Staat sozusagen übernimmt. Und der dritte Teil und letztendlich dann auch sein Untergang geht um die Nachfolgefrage.